Ich habe als Predigtthema ein sehr, sehr, sehr heißes Thema ausgewählt. Ja? Und zwar ist es das Thema Vergebung. Ja? Ein heißes Thema. Und Vergebung ist kein Sonderthema. Ja? Da spricht man über alle möglichen Themen aus der Bibel. Und dann gibt es ja dieses Sonderthema Vergebung. Ja? Nein, Vergebung ist die Grundlage eines christlichen Lebens. Vergebung empfangen und Vergebung geben ist die Grundlage eines christlichen Lebens. Und ich möchte nicht, zumindest nicht in erster Linie, darüber sprechen, wenn du etwas gegen jemanden hast, dann vergib. Wenn du etwas verbockt hast, dann geh und bitte um Vergebung. Ja, das ist nicht das Thema. Also dies ist kein klassisches Thema über klassische Vergebung, sondern ich möchte darüber sprechen, ja, dass es ein Unterschied ist, ob Gott vergibt oder ob Menschen vergeben. Könnt ihr mir glauben, dass es einen Unterschied gibt, ob Gott vergibt oder ob ein Mensch vergibt? Ich erzähle euch den Anlass, warum ich darauf gekommen bin, das unbedingt predigen zu wollen. Das ist so das letzte Tröpfchen auf dem Fass, was es fast zum Überlaufen gebracht hat. Ja, das Thema hat mich immer beschäftigt. Lange beschäftigt. Seitdem ich Christ bin, habe ich gesehen, wie Vergebung in der christlichen Welt aussieht. Ja? Und manchmal sieht Vergebung in der christlichen Welt einfach alles andere als göttlich aus. Menschlich, geheuchelt, gelogen. Ja. Hat nichts mit Vergebung zu tun, die der Geist Gottes in uns wirkt. Ja. In religiösen Mustern und Strängen verwurzelt und versteckt und verknotet. Ja. Gewisse Verhalten und Aussagen, die... wo die Leute von großer Vergebung Gottes predigen und sprechen, wir glauben an den großen vergebenden Gott und wir vergeben unseren Feinden und wir vergeben unseren Brüdern und wir vergeben unseren Schwestern und wir vergeben unseren Nachbarn. Groß, Entschuldigung den Ausdruck, großkotzig gepredigt, aber weit vorbeigelebt von dem, was die Bibel sagt und was sie gepredigt haben. Die Geschichte, die das Fässchen zum Überlaufen gebracht hat, war folgende. Ich hörte von einem Pastor, ja, der führte eine Gemeinde und er war als Pastor in der Gemeinde in einem großen Verband mit in seiner Region in Osteuropa, ja, mit 200 Gemeinden. Und dieser Pastor, der verheiratet war, verliebt sich in eine andere Frau. Ja, schrecklich. Keine Frage. Er brennt mit der anderen Frau durch und nach 3 Monaten erkennt er, dass er total Mist gebaut hat, ist wirklich vom Herrn zerbrochen, tut Buße, geht zurück zum Herrn, geht zurück zum Dienst nach einer Zeit der Bewährung und Wiederherstellung und will diesen Dienst, den er als Pastor getätigt hat, auch weitermachen. Da gab es ein Komitee, die das Ganze geprüft haben und die haben dann festgestellt, die Frau hat ihm vergeben, die Ehe ist wieder hergestellt, alles ist wieder in Ordnung, Gott hat ihm vergeben und wie heißt es in der Bibel, die Berufung, die Gott gegeben hat, gereut ihm nicht. Ja? Also er war raus aus dem Dienst, er war wieder drin im Dienst und Gott hat sich zu ihm gestellt. Und dann ging es darum, dass er seine Papiere als Prediger oder als Pastor wiederbekommen sollte. Sie waren ihm wegen der Geschichte entzogen worden. Ein Komitee setzt sich zusammen und überlegt, wie gehen wir mit diesem Mann um. Alles ist paletti, also spricht nichts dagegen, dass er die Papiere wiederbekommt. Man war sich einig und man gab ihm die Papiere wieder. Daraufhin gab es einen Riesenaufstand in dieser Bewegung und von 200 Gemeinden haben gut 120 ihre Mitgliedschaft in diesem Verband gekündigt und haben gesagt, wenn ihr dem wieder die Papiere gebt, sind wir raus. Dann haben wir nichts mehr mit euch zu tun. Daraufhin hat die verantwortliche Leiterschaft oder dieses Komitee entschieden, ihm die Papiere doch nicht zu geben, beziehungsweise wieder wegzunehmen. Haben sich unter Druck setzen lassen von 120 Gemeinden, ja, weil er ist Pastor, er ist mit einer anderen Frau weggegangen. Ja, der hat nie wieder das Recht, in einer Gemeinde zu stehen und zu predigen. Das war ihre Haltung. Ja. Und ich möchte in dieser Serie mal schauen, wie göttlich oder ungöttlich die Leute gehandelt haben. Es ist schon sehr, sehr traurig, dass eine Gemeindeleitung die Sache prüft, oder Verbandsleitung ein Komitee, die Sache prüft, im Gebet bewegt, zu dem Ergebnis kommt, der Mann hat sein Leben in Ordnung gebracht, Gott vergibt, Gott gereut die Berufung nicht, er kriegt die Papiere zurück und am Ende unter dem Druck der Leute ziehen sie ihm die Papiere wieder ab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott das segnet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott das segnet, dass Leute in Verantwortung und Leiterschaft eher dem Druck der Öffentlichkeit nachgeben, als dass sie dem Wort Gottes und dem Geist Gottes folgen, der ja klar zu ihnen gesprochen hat. Ein heißes Thema. Deswegen ist das Thema, Gottes Vergebung ist nicht Menschenvergebung. Und es ist und bleibt ein Unterschied. Und ich nehme es vorweg, ja. Ich habe an mir selbst entdeckt, dass Gottes Vergebung nicht meine Art von Vergebung ist. Nach Erkenntnis kommt ja Buße und ich verbessere das mit der Hilfe des Herrn immer mehr. Aber ich habe für mich entdeckt, Vergebung in manchen Fällen ist echt eine große Herausforderung. Da wirst du verletzt, da wirst du fertig gemacht und dann hast du auch noch die blöde Karte gezogen, ja? Ihr wisst, welche ich meine, die A-Karte, ja, weil du dann nicht vergibst. Ja. Ich war irgendwo draußen auf dem Feld und habe echt zu Gott geschrien, also ich kämpfte wieder mit einer Situation, mit einer bestimmten Person, die viel Schaden angerichtet hat. Und ich habe echt gesagt, Herr, du musst diesen Menschen stoppen. Herr, du musst echt mal dafür sorgen, dass er mal aufhört. Das ist unerträglich. Herr, hier und Herr, da. Und ich habe echt so den Herrn gebeten, so lass Feuer vom Himmel fallen und vertilge sie alle, öffne die Erde und verschlinge sie. Und also, naja, es ist menschliche Vergebung, göttliche Vergebung. Ich bin nur ehrlich. Ich bin nur ehrlich. Irgendwann hast du so viel gesegnet, dass du einfach die Schnauze voll hast und sagst, Gott, wenn die trotz allen Segens, die machen so weiter wie bisher und richten einen Schaden nach dem anderen an und sind so böse, öffne die Erde und bring Gericht. Ja? Und dann spricht Gott zu mir, und jetzt, das ist jetzt echt der Herr, pass gut auf. Dann spricht Gott zu mir, kannst du dir vorstellen, dass ich ihm vergeben habe? Am liebsten hätte ich gesagt, spinnst du? Ich habe es nicht mal gewagt zu denken, aber am liebsten hätte ich gesagt, spinnst du? Nach all dem sagst du mir, du hast ihm vergeben? Wo ist das Gericht? Der hat nicht mal Buße getan. Der fährt weiter wie eine Eisenbahn da, ungebremst, auf seine Spur. Und du fragst mich, ob ich mir vorstellen kann, dass du ihm vergeben kannst oder hast. Und dann sprach der Heilige Geist zu mir. Und ich, ey, das ist jetzt wirklich so ein Seelenstriptease, ja, aufgezeichnet auf CD, ja. Und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, du bist nicht ein Mann der Vergebung. Boah, der saß. Du bist nicht ein Mann der Vergebung. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal öffentlich sagen werde, aber ich sag's. Ja. Ich war dermaßen überführt. Ich habe mich geschämt. Ich habe mich schlecht gefühlt. Und da war so dieser Gedanke, Herr, öffne die Erde, aber nicht, dass die verschlungen werden, sondern dass ich schnell mal abhauen kann. Ja. Ich habe mich geschämt. Ich habe mich von meinen Verletzungen leiten lassen. Ja, ich bin sehr verletzt worden. Es war so viel Bösartigkeit, so viel Lüge, so viel Betrug. Ja. So viele Leute, die manipuliert wurden und aufgehetzt wurden gegen mich. Oder gegen uns. Ehepaar, Leiterschaft. Es war so schlimm, es war unerträglich, aber Gott wollte, dass ich die Dimension dieser Verletzungen ertrage, den Leuten vergebe, Heilung für mich empfange und loslasse. Gott wollte mich zu einem Mann der Vergebung machen. Und das war nicht leicht. Das war nicht leicht, denn menschlich gesehen zieht er alles vor Augen, in einem Augenblick, was der Mensch getan hat. Wie böse der war. Und dass er noch auf der anderen Seite von Leuten gefeiert wird als geistlicher Mann Gottes. Mit so viel Erfahrung im Reich Gottes. Ja. Unter uns gesagt, so der Gedanke war oft genug, das ist doch eine geistliche Pfeife, der keinen Durchblick hat. Ja. Wie können dann Leute so blöd sein und den auch noch als geistlich einstufen? Weil er mal vor 30 Jahren was hatte. Ja. Das war menschlich. Ja. Geistlich gesehen, ob er eine Pfeife ist oder nicht, steht mir nicht zu richten und zu beurteilen und zu bewerten. Ja, ich hatte nur eine Aufgabe: werde ein Mann der Vergebung. Und so, mittlerweile wurde es dann so dunkel, Dämmerung. Dann hört man mehr, als man sieht. Und das ist immer ein bisschen komisch, so in einer freien Wildbahn, wo man weiß, da laufen auch so Wildschweine rum und alles. Ja. Aber ich habe mich entschieden und habe gesagt: Gott, ich will ein Mann der Vergebung sein. Der Heilige Geist hat mich echt beschämt, überführt. Und ich habe gedacht: oh weia, oh weia, so viele Jahre Dienst, so viele Jahre Erfahrung mit Jesus, so viel Gnade erlebt, so viel Güte erlebt. Und dann komme ich und sage: Herr, setz dem Typen doch mal ein Ende. Ja. Schenk ihm einen Herzinfarkt, damit das Thema vom Tisch ist. Ja. Ich bin nur ehrlich. Ja. Vielleicht hast du solche Gebete noch nie, nicht mal gedacht, ich schon. Ich habe sie gedacht, ich habe sie gebetet. Ja. Das Dumme ist, ich habe ja erlebt, dass Leute da wirklich einen Schlag weggekriegt haben. Ja. Und hinterher habe ich gedacht: oh Herr, das habe ich jetzt auch nicht gewollt. Ja. Aber Gott weiß, was er tut. Er weiß, wen er segnet, er weiß, wen er rauszieht, er weiß, wen er reinreißt, er weiß, wen er bestraft, er weiß, wen er unter Gericht bringt, er weiß, wen er wieder rauskriegt. Gott weiß einfach alles. Und ich bin total dankbar dafür, dass es bei Gott anders läuft als bei uns Menschen. Ja. Ich habe so manche Sachen erlebt, auch mit denen ich nichts zu tun hatte, ja, wo ich Christen erlebt habe, wo ich gedacht hätte: also wenn ich jetzt Gott wäre, dem hätte ich jetzt nicht noch eine Chance gegeben. Ja. Wenn ich jetzt Gott wäre, dem hätte ich jetzt schon längst gesagt: alles klar, aus, Schluss, vorbei, das war's. Wenn ich Gott gewesen wäre, dann hätte ich gesagt: ey, du hast die Leute so verkackeiert, ja, das reicht jetzt. Und man wundert sich, wie viel Raum Gott den Leuten manchmal gibt. Raum zur Buße, wie es in der Bibel heißt. Ja, Gottes Langmut, Geduld, langsam zum Zorn. Ja, Gottes Güte, Gottes Haltung. Da wirst du als Mensch manchmal echt verrückt. Aber weißt du was? Wir müssen es lernen. Uns ist vergeben worden. Ich sage mal so: Jesus ist ein Mann der Vergebung. Jesus ist ein Mann der Vergebung. Er hat klar aufgeräumt. Er hat die religiösen Leute manchmal ganz schön hart angepackt, und wir werden es auch sprechen. Leute, die das Blut mit Füßen treten. Leute, die ihre eigenen Systeme und Gesetze über Gott stellen. Ja, da hat er schon teilweise richtig ausgeteilt. Aber er war ein Mann der Vergebung. Wen auch immer er als Pharisäer angekreidet hat, wen auch immer er herausgefordert hat, wen auch immer Jesus auch öffentlich gescholten hat oder gescheltet, scholten, schalten, walten, beschimpft, was auch immer, am Ende, als er am Kreuz hing und gesagt hat: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, da meint er einfach alle. Amen. Da hat er nicht gesagt: Vater, vergib der gesamten Menschheit, außer diese blöden Pharisäer, die haben es nicht verdient. Jesus hat gesagt: vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Und das ist Gottes Vergebung. Während bei uns Menschen Vergebung ein Prozess ist. Herr, ich habe doch vergeben, ich vergebe wieder, aber es fühlt sich überhaupt nicht so an. Herr, ich will ja vergeben, aber ich kann nicht, selbst wenn ich wollte. Herr, gut, ich entscheide mich zu vergeben, weil du willst, dass ich mich entscheide zu vergeben. Ja. Ein Tipp für die Ehe: manche Leute vergessen zu vergeben, bis sich so viel zusammengesammelt hat, dass kein Mensch mehr durchsteigt, wer wem was zuerst wohin wie getreten, getan und an den Haaren gerissen, gebissen und gekniffen und gekratzt hat. Ja. Irgendwann totale Verwirrung. Ja. Und irgendwann muss man sagen: okay Leute, wenn ihr jetzt anfangen wollt, du hast das getan, ich habe das getan, dann hast du aber das getan, aber vergiss nicht, dass du das da getan hast, vergiss du nicht, dass du das da getan hast, da kommst du nie raus. Manchmal ist es einfach gut zu sagen: okay, Schnitt, Cut, aus und vorbei, ab dem heutigen Tag, alles was zurückliegt, niemals mehr wird irgendetwas davon erwähnt, genannt, aufs Brot geschmiert, gesagt, vorgehalten, dran gedacht, nur mal der Freundlichkeit und der Vollständigkeit halber nochmal benannt, ja, nochmal kurz dran erinnert: ich habe dir vergeben, ich sag's ja nur, ja, nee, Cut, aus, Schluss, vorbei, ich habe dir vergeben, egal was es ist, was ich denke, was ich nicht denke, was ich versäume, was mir später wieder einfällt, von heute an ist alles, was in der Vergangenheit ist vergeben. Und der Heilige Geist hat an mir gearbeitet und er hat es gemacht. Ich konnte plötzlich anders beten für die Leute. Ich konnte plötzlich segnen. Ich konnte plötzlich Sachen sagen, wo ich vorher gedacht hatte, bist du bescheuert? Da erschieße ich mich lieber, bevor ich das bete. Ja. Und so, als ich anfing, das zu tun, ja, merkte ich, dass der Gedanke an dieser Person, es ist jetzt stellvertretend für mehrere, aber der Gedanke an dieser Person, der tut nicht mehr weh, quält nicht, da kommt nicht innerlich so ein Schmerz hoch, da kommt nicht der Wunsch her, warum kriegt er nicht einen Herzinfarkt und ist weg. Ja, so diese ganzen Sachen, alles so, selbst wenn man daran erinnert wird im Gespräch mit jemand anders, denkt man, oh ja, stimmt, ja, der hat ja da irgendwas, aber lass uns nach vorne gehen, lass uns nach vorne blicken. Dass er es jetzt dem Herrn übergeben, wir segnen ihn, wir gehen nach vorne und wir kümmern uns nicht um ihn. Ja. Menschliche Vergebung ist ein Prozess. Und wisst ihr, das ist gut, dass wir nicht heucheln müssen. Wir müssen nicht so tun, als ob. Ja? Wir dürfen sagen, Vergebung ist ein Prozess, wir akzeptieren das. Aber wisst ihr was, ist das nicht fantastisch, dass bei Gott Vergebung kein Prozess ist? Wenn wir zu ihm kommen und um Vergebung bitten, er vergibt uns. Er vergibt uns, er sagt nicht, also diesmal fällt mir das echt schwer, dir zu vergeben. Vor allem, weil es nicht das erste Mal ist, dass du deswegen kommst. Ja? Von uns erwartet Gott 7 mal 70 Mal. Ja? Und wenn es dieselbe Sache ist. Aber wenn wir zu ihm kommen, das ist zu viel. 7 mal 70 Mal. Göttliche Vergebung, egal was, egal wie viel, egal wie oft, ja, er vergibt uns. Dafür gibt es Voraussetzungen, das kann ich euch auch anhand der Bibel sagen. Aber Psalm 103, mein Lieblingspsalm, ihr kennt ihn alle, lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Ja, und weiter, lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Halleluja. Dieser Psalm ist schon deswegen fantastisch, weil es mit Loben anfängt, mit Loben aufhört und zwischendurch wird Gott gelobt. Und wenn du Gott liebst und wenn du verstehst, wie er ist und wie sein Herz ist, dann kannst du einfach nur sagen, lobe den Herrn, meine Seele, das reicht. Mehr brauche ich nicht sagen, lobe den Herrn, lobe den Herrn, lobe den Herrn. Von morgens bis abends, lobe den Herrn. Schlaf ein und lobe den Herrn, wach auf, lobe den Herrn. Im Traum, lobe den Herrn, lobe den Herrn, lobe den Herrn, lobe den Herrn. Und manchmal kommst du aus Loben und Danken nicht raus, ja. Manchmal lachst du und freust dich und lobst den Herrn mit Freude. Manchmal bist du so angerührt, dass Tränen überströmt, der Dank kommt und lobe den Herrn, lobe den Herrn. Lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Nummer eins, er hat dir Gutes getan. Er tut dir Gutes. Er wird dir weiterhin Gutes tun. Er kann nicht anders. Er ist so. Das ist Liebe in Person. Gott ist Liebe und deswegen hat er dir Gutes getan und er wird dir Gutes tun und er wird nie aufhören, Gutes zu tun. Er kann gar nicht, so wahr er existiert, so wahr wird er dir Gutes tun, auch weiterhin. Nur wir vergessen es oft. Wir sehen die Umstände, wir sehen das Negative, wir sehen das, was noch nicht da ist, wir sehen das, was er nicht will, dass wir sehen, wir hören, was er nicht will, dass wir hören. Ja. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, vergiss nicht, vergiss nicht. Wir sind ja in der lebendigen Predigt, hier rüttelt mal einen Menschen nebenan und sagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Nicht hauen, Mensch. Okay, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dir alle deine Sünden vergibt. Mathematiker gefragt unter uns, alle deine Sünden, wie viel Prozent? Falsch, 102. Mehr als genug. Wer, der dir alle deine, du musst dir das mal überlegen, Gott der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der barmherzige, gnädige, große, gewaltige, mächtige Gott, der Herr der Herrscher, der Herr der Herrscher, der stärkste und gewaltigste von jeher bis in alle Ewigkeit, der vergibt dir alle deine Sünden. Alle. Halleluja. Das, bei Menschen ist es nicht so. Ja, also eine Sünde kann man ja schnell vergeben. Ja, du hast auf meinem Parkplatz geparkt. Okay, das kann ich noch vergeben. Ja, aber du hast mich schief angeguckt. Das wird schon kritisch. Ja, du warst am Buffet vor mir und hast das letzte Stückchen Hühnchen genommen, das ich haben wollte. Jetzt geht gar nichts mehr. Ja. Und dann wird kategorisiert. Ja. Es gibt die Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben werden kann. Und ich glaube, das ist, wenn jemand willentlich und wissentlich, absichtlich Dinge, Wirkungen des Heiligen Geistes als dämonisch bezeichnet, zum eigenen Vorteil willen. Ja. Er treibt die Dämonen mit dem Obersten der Dämonen aus, heißt es in diesem Schriftabschnitt, um den es da geht, Sünde gegen den Heiligen Geist. Die Leute, die wussten, es ist der Geist Gottes, es ist die Kraft Gottes, es ist Jesus, der Messias, der verheißen ist. Und die stellen sich hin, um ihre eigene Machtposition zu schützen, sagen sie, das war der Teufel, durch den Jesus die Dämonen ausgetrieben hat. Das ist Sünde wider den Heiligen Geist, die nicht vergeben wird. Das hat damit zu tun, welches Verhältnis Gott zum Heiligen Geist hat. Wie sehr Gott den Heiligen Geist liebt, ehrt, achtet, schützt. Er lässt zu, dass der Heilige Geist betrübt wird in der Gemeinde. Ausgelöscht wird, ausgegrenzt wird, kontrolliert wird. Alles kann vergeben werden, aber die Sünde gegen den Heiligen Geist auf diese Weise kann nicht vergeben werden. Und das ist die einzige Ausnahme. Aber bei vielen Christen ist Sünde wider den Heiligen Geist auf fast gleicher Stufe, ja, wäre dann sowas wie Scheidung, Ehebruch, Trennung. Du kannst ein Mörder sein. Preis dem Herrn für die Größe Gottes. Er vergibt Mördern. Aber Ehebrechern, oh oh. Das geht zu weit. Mensch, hättest du einen umgebracht oder zwei? Da kann man drüber reden. Gott ist gnädig und vergibt. Aber deine Ehe ist gescheitert. Womöglich, weil du dich noch in jemand anderes verguckt hast. Als Christ spinnst du? Bist du bescheuert? Ja. Wie gesagt, umbringen ist schnell vergeben, aber fremd verliebt und fremd gegangen. Hey, das hier ist jetzt keine Rechtfertigungspredigt für all diese Käse, weil es wird ja leider auf der anderen Seite anders gepredigt. Ja? Ich sage nicht, dass die Sünde harmlos ist. Sünde ist schlimm und hat Jesus das Leben gekostet. Aber lass uns echt nicht mitmachen, wenn es darum geht, die Sachen zu kategorisieren. Ja? Dem Mörder wird vergeben und dem Dieb auch. Aber der mit der gescheiterten Ehe, die Frau war schuld. Die hat so viel Schuld auf sich geladen. Der Mann war schuld. Man hat der Frau von Anfang an gesagt, Finger weg von ihm, er ist böse. Und jetzt hat sie selber Schuld. Göttliche Vergebung, der dir alle deine Sünden vergibt. Alle heißt wirklich alle, ihr könnt euch auf Gottes Wort echt verlassen. Amen. Und heilt alle deine Gebrechen. Halleluja. Ein vollkommenes Werk des Blutes Christi. Heilt alle Gebrechen, vergibt alle Schuld. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Ja, christliche Freiheit. Leben in Freiheit. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin so glücklich mit dem Herrn. Ich bin so glücklich mit dem Herrn und ich habe entdeckt, was es bedeutet, frei zu sein. In Freiheit zu leben. Ja. In Freiheit zu leben bedeutet nicht, dass man niemals irgendwelche Gesetze einhalten soll. Regeln, Gebote. Ja, ich kann nicht sagen, ich bin frei im Herrn. Ich fahre grundsätzlich in einer Kreuzung bei Rot über die Ampel. Das mache ich zweimal und dann ist der Lappen weg. Ja. Dann kann ich sagen, ich bin aber bekehrter Christ. Ich habe die Freiheit. Ihr könnt mir nicht meinen Führerschein wegnehmen. Die können, glaubt mir mal. Christliche Freiheit bedeutet, dass man in christlichen Lebensprinzipien lebt. Es bedeutet, dass man glücklich ist, dass man lacht, dass man frei ist. Wir lachen uns auch immer kaputt, auch außerhalb des Gottesdienstes, das sei mal hier mal so erwähnt. Ja, das ist echt gut. Aber christliche Freiheit bedeutet nicht, das Leben funktioniert so rosarot, Paletti, alles gut, läuft immer alles rund. Nein, christliche Freiheit bedeutet traurig sein können, weinen können. Christliche Freiheit bedeutet Schwächen immer wieder zu Jesus bringen. Ja, das Ding ist, Schwächen, Probleme, Versagen, die quälen nicht mehr, sie foltern nicht mehr, sie setzen einen nicht mehr zurück ins Gefängnis. Die sagen dir nicht, du bist nicht von Gott geliebt, sonst hättest du diese Schwäche, dieses Problem nicht. Ja. Christliche Freiheit bedeutet, Herr, hier bin ich habe ein Problem mit Rauchen, Trinken, Essen, Sportlosigkeit und was weiß ich was. Aber Herr, ich gebe es dir und ich gebe es dir und ich gebe es dir immer wieder neu, immer wieder neu. Und ich bleibe nicht darin gebunden und verhaftet, dass ich gequält werde von dem Problem, sondern ich lebe in Freiheit. Ja? Und Jesus lebt in mir. Ja? Und was jetzt noch nicht so rund läuft, das lebe ich in der Hoffnung auf Christus, der sich für mich gegeben hat und geopfert hat. Galater 2, 20 bis 21. So, Gott vergibt und heilt und krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Gnade und Barmherzigkeit. Gnade und Barmherzigkeit. Wenn dein Leben gegründet ist auf die Liebe Gottes. Gnade und Barmherzigkeit. Ja. Ich bin so froh, dass ich Jesus angenommen habe. Ja. Ich lebe aus Gnade. Halleluja. Und das ist nicht so hochtheoretisch, theologisch, irgendwie biblisch verborgene Geheimnisse. Nee, das ist Grundlage des Lebens. Ich lebe in der Gnade Gottes. Ja. Ich bete immer wieder, Herr, in der und der Situation, sei mir gnädig. Und er ist es. Er hat eine Grundhaltung der Gnade und Barmherzigkeit. Ich lebe aus der Gnade und Barmherzigkeit Gottes und ich tue gut daran. Und du auch. Gnade und Barmherzigkeit, Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht, Halleluja, Freude fröhlich macht, der deinen Mund fröhlich macht, Halleluja. Fröhlich ist ungefähr das Gegenteil von depressiv, ja. Er steht nicht, der deinen Mund verknotet, als hättest du zwei Zitronen gegessen, ja. Der deinen Mund fröhlich macht, Halleluja. Freude ist ein göttliches Gut. Freude ist keine teuflische Erfindung. Freude ist nicht so, tief drinne ist die Freude des Herrn verborgen. Ja. Schade, 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 wäre sie bloß ein bisschen weiter draußen. Ja. Die Freude am Herrn ist etwas Gutes, Fröhliches, Übersprudelndes. Ja. Da kannst du auch mal lachen, ohne dass ein Witz gemacht wurde. Ja. Und manchmal, wenn ein Witz erzählt wird, dann lacht man wegen dem Witz oder man lacht aus Mitleid oder Mitgefühl. Ist egal. Ja. Aber Freude gehört zu unserem Leben dazu. Halleluja. Und ich freue mich total über den Herrn. Ich freue mich über die Zukunft. Ich freue mich über die Segnung Gottes. Ja. Ich bin allen Umständen zum Trotz echt einer der glücklichsten Menschen, die ich kenne. Ich sag's immer wieder. Willst du einen glücklichen Menschen sehen? Guck her. Ja. Heißt das, dass alles immer rund und Palette läuft? Ich wiederhole mich. Nein. Nein. Heißt es nicht. Aber mein grundsätzliches Leben ist in der Vergebung, Gnade, Barmherzigkeit Gottes. Ja. So. Kraft, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Halleluja. Hier steht nicht Krähe oder Rabe oder sowas. Ja. Oder ja, der Herr kröne dich mit Gnade und Barmherzigkeit und mache deinen Mund fröhlich, dass du alt wirst wie ein Geier. Ja, sitzt auf dem abgestorbenen Ast und wartest, bis endlich mal einer stirbt, damit du mal ein bisschen was knabbern kannst. Ja. Ey Leute, ich rede jetzt nicht von Erbschaft, ja. Ich meine wirklich, da sind Christen, die benehmen sich wie Geier, die warten, bis dann irgendeiner mal tot ist, jetzt so irgend so ein Tier da, geistlich gesprochen, damit sie mal ein paar Knochen abnagen können. Das ist nicht das. Es geht nicht um einen alten Geier, sondern um einen jungen Adler. Amen. Das tut der Herr. Ja. Lass uns mal. Also Freude durch Kraft, Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Ja. Und wer in Ungnade und Unbarmherzigkeit lebt, der hat eben Trauer, Depression und vor allem Kraftlosigkeit. Platt, ohne Kraft. Das tut Gott durch Jesus für uns. Ja. Nehmen wir mal, und das ist wichtig hier, die Voraussetzung für die Vergebung und Heilung, die wir in Jesus haben. Jesaja 53, 4 bis 5. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus, der sein Blut vergießt, das ist die Grundlage für Gottes Vergebung. Das ist die Grundlage für Heilung. Das ist die Grundlage für Gnade und Barmherzigkeit. Jesus, was er getan hat, immer wieder lass uns daran denken. Immer wieder lass uns das Blut Christi rühmen. Immer wieder lass uns vor Augen führen, was Jesus für uns getan hat. Lass uns das niemals vergessen. Lass uns niemals vergessen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und hier steht es, er trug unsere Krankheiten und Schmerzen. Ja? Schmerzen steht im Plural, Mehrzahl. Jesus hat alle Schmerzen getragen, die es jemals gegeben hat. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und hast Schmerzen mitgebracht, preist dem Herrn. Ich sage dir im Namen Jesus, geh fröhlich und schmerzfrei wieder nach Hause. Das ist ein Befehl. Im Namen Jesus. Heilung kommt jetzt über dich und die Schmerzen müssen gehen. Und du gehst geheilt und schmerzfrei wieder nach Hause. Das befehle ich deinem Körper jetzt im Namen Jesus. Amen. Er wurde verwundet wegen unserer Missetat. Auf einmal ist das Singular statt Plural. Missetat, nicht Missetaten. Und das beim Lesen, ihr wisst ja, wie der Heilige Geist das macht, wenn die Schrift auf einmal lebendig wird, siehst du auf einmal etwas, was du noch nie gesehen hast, obwohl du es 120 Mal gelesen hast. Ja, da denke ich, Singular, um unserer Missetat? Ja, dann denkst du so an die großen Männer Gottes und da denkst du, David zum Beispiel, der hatte doch nicht eine einzige Missetat. Seine Anreihung von Versagen und Missetaten. Ja? Und dann überlegst du aus deinem eigenen Leben, ja, wenn Jesus mir eine Missetat vergeben hätte und alles andere nicht, dann hätte ich jetzt echt alt ausgesehen. Ja. So, ich habe dann nachgeforscht und in diesem hebräischen Urwort, was da stand, habe ich dann herausgefunden, dass es darum geht, dass man in einem Bündnisvertrag sozusagen mit Gott steht. Und wenn man sich von Gott abwendet, wie Adam und Eva es getan haben, oder wir als Menschen, wenn wir sündigen, dann begehen wir sozusagen ein juristisches Verbrechen gegen das Abkommen mit Gott, gegen Bündnis mit Gott. Wir werden bündnisbrüchig. Ja? Dieses Wort, was da steht für Missetat, ist Treuebruch, Bündnisbruch. Ja? Das ist total interessant. Wisst ihr, warum das total interessant ist? Wir stehen durch Christi Blut in einem Bund mit Gott. Wir machen es jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, bekennen wir, das ist das Blut des neuen Bundes. Amen. Und hier steht im Jesaja, dass dieses Bündnis unsererseits gebrochen wird. Das ist diese Missetat. Wir haben also Schmerzen und Krankheiten und wir haben eine einzige Missetat, aus der alles andere resultiert, nämlich Bündnis mit Gott gebrochen. Er wurde um unserer Sünde willen zerschlagen, dieses Abwenden von Gott. Die Strafe liegt auf ihn. Und das ist etwas, was man manchmal wirklich den hohen Herren sagen muss, den Leitern von Verbänden und regionalen und Prozenten und prozentualen und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Den Leitern, die geistlich vorstehen, muss man manchmal wirklich auch daran erinnern, die Strafe liegt auf ihn. Dieser Pastor, ja, um den es geht, wenn der Buße tut und man gibt ihm die Papiere wieder, warum soll er dann noch menschlich bestraft werden und darf nie wieder predigen, weil er leider total versagt hat? Wo steht das in der Bibel? Nirgends. Aber der Verband will das so. Warum? Weil 120 religiöse Gemeinden und deren Leiter, die religiös verhaftet sind, die die Gnade Gottes nicht kennen, nicht angenommen haben, obwohl sie predigen, weil sie glauben, sie hätten sie, haben sie aber nicht, weil diese Leute die Gnade Gottes nicht verstehen, nicht haben und nicht weitergeben können. Deswegen liegt die Strafe doch nicht auf Jesus, sondern auf dem Mann, der schon längst Buße getan hat, dem Gott vergeben hat. Das kann ärgern. Das kann richtig ärgern. Die Strafe liegt auf ihn und auf dir. Das kann richtig ärgern. Gott vergibt. Die Strafe ist auf Jesus. Es ist Buße getan. Die Berufung Gottes gereut ihm nicht. Die Salbung Gottes ist voll da auf deinem Leben. Aber der Herr Verbandsleiter mit Regionalleiter und KKG, und es geht durch verschiedenste Verbände, ich will hier niemanden im Einzelnen nennen, es geht durch verschiedene Verbände, die sorgen dafür, dass du für den Rest deines Lebens daran erinnert wirst, was du mal für ein Versager warst. Die sorgen dafür, dass es alle wissen. Du kannst als Pastor irgendwo hinkommen, das ist der, der mit einer anderen Frau mal abgehauen ist und nach 3 Monaten wieder bei der Frau war. Ja, und wie so menschliche Geschichten sind, dann waren es auf einmal nicht 3 Monate, sondern 3 Jahre. Und zwar nicht eine Frau, sondern 10. Ja. Und er ist auch nicht zurück zu seiner Frau, sondern zu seiner Mutter. Wohnt jetzt wieder zu Hause. Ja. Bin ich froh, dass die Bibel sagt, die Strafe liegt auf ihn. Ich bin so froh, dass Gottes Vergebung sagt, die Strafe liegt auf ihn. Straffreiheit. Du stehst vor Gericht und der Richter steht auf und sagt, im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil, du bist freigesprochen. Und die religiösen Geister und der Teufel und die religiösen geistlichen Leiter und die religiösen sonst wie Regionen und sonst was Leiter, ja, und Oberfuzis und Stellvertreter, die stehen da und sagen, hä? Ja, freigesprochen schon, aber so ganz ohne Konsequenzen geht es ja nun auch nicht. Ja, bitte, dann nenn mir eine biblische Konsequenz und ich bin dabei. Straffreiheit, weil Jesus das am Kreuz erwirkt hat. Wir können und sollen und müssen Frieden mit Gott haben. Es liegt an uns, ob wir Frieden mit Gott haben oder nicht. Gott hat alles schon getan. Er hat alles schon auf Jesus geworfen. Ja. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja. Freigesetzt. Aber diese Vergebung, wir spielen nicht mit der Gnade Gottes. Wir treten die Gnade Gottes nicht mit Füßen. Diese Vergebung hat eine heilige Voraussetzung. Und hier lehrt uns das Wort Gottes etwas sehr Heißes, wo auch dieses Wort mit Treuebruch drin vorkommt. Aus Jesaja 53, gehen wir mal zu 1. Johannes 1, 8 bis 10. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht mit uns, in uns. Hier ist ein Wenn, eine Voraussetzung, ja? Ein kausaler Zusammenhang. Wenn, dann. Wenn nicht, dann nicht. Seid ihr beim Thema noch? Wenn dann, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde. Ja. Seht ihr, man denkt, ja, Gottes Vergebung ist ja total easy. Pille-palle einfach. Gott vergibt sofort. Wir müssen nur hingehen und sagen, Herr, vergib mir. Ich habe falsch gelegen. Aber wisst ihr, wie oft das vorkommt, dass Leute sagen, ja, so schuldig bin ich ja nicht. Und hättest du dich nicht so verhalten, dann hätte ich mich nicht so verhalten, dann hätten wir uns alle nicht so verhalten. Wenn und aber und hätte der Hase, Entschuldigung. Also, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Wir betrügen uns selbst. Wenn wir uns selbst freisprechen von Schuld, wenn wir uns selbst freisprechen von Sünde, wenn wir sagen, die anderen sind die Doofen, ich habe nichts getan. Falsch. Betrug. Wer möchte freiwillig sich selbst betrügen? Hintergehen, reinlegen. Und dann ist die Wahrheit nicht in uns. Was ist in uns, wenn die Wahrheit nicht in uns ist? Leerer Raum, Vakuum? Nein, Lüge, Finsternis, Falsches. Wer ist freiwillig bereit, das in sich zu beherbergen? Wer möchte ein Depot sein für Lüge, Betrug und Finsternis? Brauchst du ein bisschen Lüge? Ich habe da was für dich. Ganz billig. Dann ist die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, wenn, dann machen wir ihn zum Lügner. Also wir sagen die Wahrheit, aber Gott lügt. Also ich meine, du kannst ja echt alle möglichen Leute beschuldigen mit allen möglichen Sachen, aber bring's mal fertig. vor Gott zu stehen und zu sagen, Herr, du lügst. Was ich getan habe, ist nicht Sünde. Das war ein emotionaler Ausbruch, Herr. Mit anschließender Ohrfeige gegen die Frau, die es verdient hat. Herr, das war Reflex. Herr, meine Hand ist zwar geflogen, aber mein Mann stand im Weg, da kann ich jetzt auch nichts dafür. Hätte er da nicht gestanden, dann hätte ich in die Luft geschlagen. Selber schuld. Ja. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, dann machen wir ihn zum Lügner. Und dann ist sein Wort nicht in uns. Was ist sein Wort? Sein Wort nicht in uns. Sein Wort ist Wahrheit. Ja. Sein Wort ist, sein Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus ist nicht in uns. Wenn wir also eine falsche Haltung gegenüber unserer eigenen Sünde haben, ja, und wenn wir kommen mit Rechtfertigung und Erklärung und uneinsichtig sind, dann ist Jesus und die Wahrheit und das Licht nicht in uns, sondern Betrug und Lüge und Finsternis. Ja, wenn dann, wenn nicht, dann nicht. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, und die Bibel meint hier das sagen, was Gott auch dazu sagt, ja, wenn Gott sagt, das ist Sünde, ja, dann ist das Sünde. Wenn Gott sagt, das ist Geiz, dann sagen wir nicht, das ist verantwortungsvolles Umgehen mit dem Geld, dass ich nicht zu viel zu schnell ausgebe. Ja. Wenn Gott sagt, das ist Lieblosigkeit, dass du jemanden leiden siehst und dran vorbeigehst und sagst, ich werde heute Nacht an dich denken und für dich beten. Ja. Wir nennen die Dinge, wie Gott sie nennt. Wenn Gott sagt Ehebruch, ist es Ehebruch, ja, und nicht menschliche Schwäche. Wenn Gott sagt Lüge, ist es Lüge. Nicht, ja, es ist ja halb wahr und halb falsch und es ist ja schon auch etwas Richtiges dran, so gesehen habe ich ja nicht gelogen. Frag mal den Heiligen Geist, ob er das genauso sieht. Ja. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht. Treu hat wieder mit Bündnis zu tun. Ja? Er hält zu dir, er bleibt bei dir. Er ist treu und gerecht, dass er uns dann, wenn wir sie bekennen, die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, in Klammern Treuebruch, Bündnisbruch. Jesus hat geblutet dafür, dass dieses Bündnis mit Gott erhalten bleibt, auch wenn wir als Bündnispartner versagen. Amen. Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir sind gerechtfertigt durch das Blut. Das hat wieder mit Bündnis zu tun. Ja. Das Bündnis mit Gott, wir sind gerechtfertigt durch das Blut Christi, deswegen reinigt er uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann heißt es, wenn dann, ja, Voraussetzung. Also du siehst, die Vergebung Gottes ist vollkommen augenblicklich sofort da, du packst es sofort und bist sofort frei. Ja, fantastisch gut, aber die Voraussetzung ist, dass du die Dinge so nennst, wie Gott sie nennt. Und dass du den Herrn um Vergebung bittest. Und nicht so in einer Haltung wie, na gut, Herr, dann war es eben falsch. Entschuldigung, Herr, noch was. Wisst ihr, was ich damit sagen will? Okay, Herr, Entschuldigung, das war jetzt Zorn, meinetwegen. Aber ich kann da jetzt auch nichts dafür, es war halt so. Ich bin nun mal so. Ich habe da echt Schwierigkeiten zu sagen, und Gottes Gnade und Vergebung fällt jetzt in Strömen über dich her. Wisst ihr warum? Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Dem Hochmütigen widersteht er. Ohne Demut keine Gnade, keine Vergebung. Also wir bekennen die Sünde, wir nennen sie, wie sie ist. Und wir bitten in Demut Gott um Gnade und Vergebung. 1. Petrus 5, Vers 5, dergleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Amen. Halleluja. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wir leben aus dieser Vergebung, wir leben aus dieser Gnade Gottes. In Matthäus 21, 31 bis 32, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, Herr Jesus spricht, alle Aufmerksamkeit. Das ist total wichtig. Deswegen, es ist Wort Gottes und wichtig, aber jetzt in diesem Zusammenhang enorm wichtig. Also Jesus sprach zu ihnen. Jesus spricht zu dir und zu mir jetzt. Gottes lebendiges Wort. Ja. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Wow. Der sagt das zu den perfekten religiösen Saubermännern. Richtig gekleidet, richtig gegessen, richtig die Rituale gehalten, richtig die Gesetze gelebt, richtig die Tore ausgerollt, richtig gegrinst, richtig getrauert, richtig das Gesicht verzogen. Alles nach Protokoll, fein, absolut korrekt, fehlerfrei, exzellent. Und auf der anderen Seite die Versager, die Hura, die Gescheiterten, Verkrachten, die Ausgegrenzten und Ausgeschlossenen. Abschaum der Gesellschaft. Und dann sagt Jesus, und ey Leute, ehrlich jetzt, ganz ehrlich, Mann, ist das eine Ohrfeige für religiöse Leute, die die Gnade und die Liebe nicht kennen, obwohl sie darüber predigen. Mann, ist das eine beschämende Ohrfeige, die Jesus hier austeilt. Hurer, Zöllner, sie werden eher ins Reich Gottes kommen, als die super religiösen Saubermänner. Wow. Ey, wir reden hier vom Wort Gottes, wir reden vom Neuen Testament, Matthäus. Wahnsinn. Du kannst echt die Uhr danach stellen. Finde mal einen, der in seinem christlichen Leben nicht so rund gelaufen ist, wie man sich's vorstellt. Und sieh mal, dass Gott genau diese Person segnet, beschenkt, salbt, gebraucht, Zeichen und Wunder wirkt, das Wort predigen lässt durch diese Person, diese verkrachte, komische Existenz. Und der Saubermann, der immer alles richtig gemacht hat, glaubt er jedenfalls, kriegt nicht mal einen Bruchteil von dem. Da kannst du danach sehen, wie die Leute sogar mit Gott anfangen zu hadern. Als nächstes kommt, ja, das war jetzt voll die Salbung und die Heilung und die Bekehrung und das ist der Segen Gottes, aber es kommt alles vom Teufel. Ja. Neid, Eifersucht, Hass, das volle Programm, weil da keine Liebe und keine Gnade in den Leuten steckt. Mann, ist das ein Wort Gottes. Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg und ihr glaubtet ihm nicht. Johannes, ein Botschafter Gottes, mit der Botschaft Gottes kommt und die superheiligen, super sonderheiligen, extrem Oberfuzis in höchster Position und Amt und Würden, sie glaubten ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Sie taten Buße, sie ließen sich taufen, sie kehrten um. Die anderen haben gedacht, die haben es nicht nötig. Feines Gewand, sauberes Geschwätz an der Ecke, vorderster Platz in der Synagoge, lautesten, dicksten Scheine vor aller Öffentlichkeit in den Kasten geschmissen. Alles super Paletti, preis dem Herrn für solche geistlichen Hyper-Sonderüberflieger. Ja. Alles Paletti. Aber sie glaubten nicht dem, der gesagt hat, ihr alle müsst Buße tun. Ihr alle müsst umkehren. Dass nicht einer, kein Religiöser, kein Hurer, kein Zöllner, niemand. Alle, ihr seid zur ewigen Verdammnis bestimmt, wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht zurückkehrt zu Gott, wenn ihr euch nicht taufen lässt. Wow! Ist das aufregend? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es total aufregend. Ich finde es total aufregend. Seid ihr noch da? Wir sind gleich am Ende, aber ich möchte, dass ihr dran bleibt. Bleibt dran, bleibt dran, bleibt dran. Sag einfach zum Wachwerden, zum dran. Sag mal deinem Nebenmenschen, der findet das total aufregend. Ja. Okay. Denn Johannes kam zu euch, lehrte euch den rechten Weg und ihr glaubtet ihm nicht, aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr es saht, tatet ihr dennoch nicht Buße, so dass ihr ihm auch nicht geglaubt hättet. Vergebung und Erlösung, wenn wir unsere Sünde bekennen, für die schlimmsten Sünden, für die schlimmsten Hurer und für die schlimmsten Ehebrecher, für die schlimmsten Menschen, Buße Halleluja, das ist ja genau das, was wir predigen. Ja. Und Menschen, die können noch so religiös sein und die Kirchenbank treu gedrückt haben und gespendet und geopfert und gehalten, keine Buße, keine Vergebung aus Pech. Tut mir leid. Ja. Vergebung für alle. Die Buße tun und zu Gott kommen und Reue zeigen. Die anderen haben einfach... Wie hat mein Bruder früher immer gesagt, als er Deutsch gelernt hat, die haben gepecht. Die anderen haben gepecht. Ja. Die Hure und die Sünder und die Ehebrecher und die Zöllner, die wissen, dass sie Gnade brauchen. Die wissen, dass sie total versagt haben. Die wissen, dass sie nicht angenommen sind. Die anderen, die denken, sie brauchen das nicht. Die haben das schon. Das ist gefährlich. Das ist total gefährlich. Also Gott vergibt und er vergibt gerne und das ist sein Wesen und er vergibt echt alles. Und eine Sache nehme ich nochmal vorweg, so Gottes Vergebung, Menschenvergebung. Manchmal hört man so in christlichen Kreisen, ja also diese Scheidung da oder was auch immer für ein Verbrechen, war das vor oder nach der Bekehrung? Kennt ihr das? War das vor deiner Bekehrung oder nach deiner Bekehrung? Los! Na? Musst du überlegen? Das Einzige, was du dann überlegst, ist, welchen Sinn hat diese Frage? Ja. Und Mr. Religiösling sagt dir dann, und jetzt was? Vor oder nach der Bekehrung? Okay, also ich war schon bekehrt, aber das mit der Heiligung hat zu dem Zeitpunkt nicht so gut geklappt. Also wenn du es genau wissen willst, ich habe total ins Klo gegriffen und das war nach der Bekehrung. Aha. Wie aha. Ja, ganz klar. Wäre das vor der Bekehrung gewesen, dann hätte ich an dich geglaubt. Ja. Wäre das vor der Bekehrung gewesen, dann wäre es überhaupt keine Frage, du hättest diesen Dienst oder Amt oder was weiß ich, die Frau, das Haus, das Pferd, die Yacht, hättest alles haben können. Aber nach der Bekehrung, tut mir leid, du warst Christ. Du wusstest, dass das falsch ist. Ja. Und trotzdem hast du es gemacht. Ja, was soll man da machen? Tut mir leid. Ich glaube schon, dass du vielleicht noch zum Himmel dazu gehörst. Ich kann dir jetzt nicht deine Bekehrung absprechen. Manche machen sogar das. Die schicken dich nach Hause und sagen, tut mir leid, du bist jetzt von der weltweiten Gemeinde ausgeschlossen. Und vom Himmel bist du auch ausgeschlossen. Alter Schwede, die nehmen sich so viel Macht, dass sie glauben, dass sie Leute aus dem Himmel ausschmeißen. Ich rede von Realitäten, von Seelsorgefällen, wo man die Leute echt hört, wie sie das sagen. Und ich habe es sogar schriftlich selbst gesehen, jemandem wurde das ausgehändigt. Ja, da stand drin, ich schließe dich hiermit von der weltweiten Gemeinde Jesu Christi und vom Himmel aus. Ich gebe dir 3 Wochen Zeit, umzukehren. Ansonsten bist du aus der weltweiten Gemeinde aus dem Himmel aus. Weißt du was? Ey, und den soll man ernst nehmen? Entschuldigung, aber da sage ich einfach nur. Pff. Steht nicht so in der Bibel, aber ich versuche einfach nur auszudrücken, was es bedeutet. Ja? Schon erstaunlich, dass solche Leute dann noch die Karriereleiter ihres Struktursystems hochklettern und sich dann irgendwo als Regionalleiter und stellvertretender Präses und Oberfuzzi und was weiß ich was wiederfinden. Ja. Weil die haben es kapiert. Die Leute haben es kapiert. Man kommt hoch im System, man kommt hoch in den System der Verbände. Ja. Man muss einfach nur immer den Präses die Stiefel putzen. Ja. Und immer alle so hübsch brav anerkennen. Pfeif auf geistlich, pfeif auf ehrlich, pfeif auf Geist gesalbt, pfeif auf Gottes Wort, pfeif auf Wahrheit. Hauptsache ich ehre und achte die richtigen Personen zur richtigen Zeit und kriechen in den Hintern. Entschuldigung, ich muss das mal sagen. Und dann komme ich richtig hoch und dann bin ich die geistliche Pfeife der Nation. Aber ich bin immerhin schon stellvertretender, was weiß ich was, Leiter. Hey, ganz ehrlich, und am Ende stehen alle da und sagen, Deutschland, 2% bekehrte Christen und von denen 2% einer schlechter als der andere. Warum haben wir keine Erweckung? Warum ist das so schlimm in Deutschland? Wieso gehen die Gemeinden immer leerer? Die katholisch, evangelisch, freikirchlich, baptistisch, es kommen immer weniger Leute zum Glauben. Eine Gemeinde wächst nur, wenn einer von der einen Gemeinde weggeht, weil er dort rumgestunken hat und dann kommt er jetzt in eine neue Gemeinde und stinkt da weiter. Das ist Wachstum. Ansonsten passiert nichts. Warum denn nur? Warum nur? Eine der plausibelsten Erklärungen ist, dass geistliche Pfeifen an Machtpositionen sitzen, die lieber Buße tun sollten, weil Gott sie nicht berufen hat, nicht bestimmt hat, weil diese Pfeifen tatsächlich genau das leben, was das System von ihnen verlangt, damit sie hochkommen und alles, was mit Wahrheit und Liebe und Wort Gottes zu tun hat, wird einfach mal zugedeckt und das war's. Schade, 2% der Deutschen bekehrt. Wow. Ich habe das Gefühl, ich habe die Menschenfurcht verloren. Ich predige einfach so, als wäre nichts dabei. Ja. Ich habe keine Lust, immer nur politisch korrekt zu predigen, weil es einfach so ist, dass wir einen riesen Schaden erleiden, weil falsche Pastoren, die niemals Pastoren sein sollten, irgendwelche Gemeinden leiten, von ihren Verbänden noch den Rücken gestärkt kriegen und mit Lüge und Betrug durchkommen und dass eben auch Pastorenleiter, geistliche Regionalleiter und Vertreter und bla 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 einfach keinen Durchblick haben und nicht mehr wissen, was Lüge und Wahrheit ist, sich mit den Sachen nicht mehr vernünftig beschäftigen, nur zudecken, wild um sich schlagen und wer nach deren Pfeife Melodie exakt trillert, der kommt weiter, egal wie ungeistlich der ist. Und diejenigen, die mal wirklich eine Frage wagen zu fragen, ja, eine ehrlich gemeinte Frage, simple Frage, geistgeleitete Frage, das sind die, die aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Die richten viel Schaden an. Oh, dieser Nassim, ich hab dich gewarnt. Ich hab dir gesagt, der ist ganz gefährlich. Du hast nicht auf mich gehört. Du hättest ihn eliminieren sollen. Ja. Weißt du noch, wo du rückwärts eingeparkt hast und er stand da so zwischen Wand und Auto? Hättest du mal. Aber der Nassim, der hat vor 20 Jahren mal richtig Mist gebaut. Frag mal den Herrn, ob er sich noch dran erinnern kann. Frag mal den Herrn, ob er sich dran erinnern kann, dass ich vor 20 Jahren gesündigt habe. Oder vor 10. Frag ihn mal, ob ich gestern gesündigt habe. Vergeben. Reingewaschen durch das Blut. Gottes Vergebung ist nicht Menschenvergebung. Halleluja. Und ich habe eins gelernt. Ich brauche genau 2 Personen an meiner Seite, um glücklich zu sein und dem Herrn zu dienen und zu sehen, was ich sehe. Ja, in der Akzeptanz des Dienstes und der Botschaft weit über Deutschland hinaus. Ja, sage ich einfach zur Ehre der Gnade Gottes, ja, nicht weil ich es so, ich bin der Joker im Ärmel des Herrn oder sowas. Nee. Aber allen anderen, die es nicht gerne sehen, zum Trotz, ich brauche 2 an meiner Seite. Und das ist der Herr. Halleluja. Und er hat gesagt, er wird mich niemals verlassen. Du hast es erraten. Und die Frau an seiner Seite. Halleluja. Lass uns aufstehen. Also, Gott ist treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Halleluja. Alle unsere Schuld. Halleluja. Aber es ist wichtig, in Demut zu Gott zu kommen und Buße zu tun und Reue zu zeigen. Ja, unseren Lieblingspsalm zum Schluss möchte ich vorlesen. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasch mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behältst in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt und im Geheimen tust du sie mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde. Wasch mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. So ein geistgeleitetes, demütiges Gebet. Demut, bekennen, was Gott sagt. Darin liegt Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung, Reinigung von allen Sünden und alle anderen menschlichen Straf- und Machtsysteme, die sind nicht von Gott und richten viel Schaden an und richten so weit Schaden auf, dass das Reich Gottes aufgehalten wird. Aber Gott weiß sich zu helfen. Gott weiß sich zu helfen. Gott weiß sich zu helfen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Heiliger Geist, ich danke dir für Kühnheit in dieser Predigt. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für alles Gesagte. Und ja, Heiliger Geist, wirke einfach diese Worte in uns nach. Lass uns sanftmütige Christen sein, in Liebe, Demut und Sanftmut, einander achtend und lebend. Und mach uns, Herr, zu Frauen und Männern der Vergebung, dass wir fähig sind, in Vergebung zu wandeln. Immer mehr dir gleich werden, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wir wollen nicht richten. Wir wollen nicht verurteilen. Wir wollen nicht mit dem Finger zeigen. Wir wollen nur sagen, Herr, ich brauche deine Gnade. Und deswegen bin ich gewillt, Gnade zu geben. In dem mächtigen Namen Jesus. Amen. Halleluja.